KIT Wissen. Faszination Forschung.
Hallo zu Radio KIT Wissen. Heute geht es bei uns um erweiterte Realitäten und wir stimmen uns natürlich auf Halloween ein mit Frankenstein und seinem Monster. Und gleich berichten wir über einen deutsch-französischen Flottenversuch. Am Mikrofon ist für euch Maria Pocorni. Hallo! Chrome heißt ein KIT-Projekt, an dem gleich mehrere Institute des KIT mitwirken. In einem deutsch-französischen Flottenversuch werden Elektrofahrzeuge in industriellen Fuhrparks getestet. Dabei wird auch das Mobilitätsverhalten der Elektrofahrzeugnutzer unter die Lupe genommen. Franzosen sind dabei überwiegend optimistischer, was die Annahme der neuen Technik anbelangt, wie Dr. Patrick Jochem, der Gruppenleiter am Deutsch-Französischen Forschungsinstitut für Umweltforschung, erzählt. Die Deutschen scheinen dagegen noch etwas skeptisch zu sein, gerade was die Kosten und die Anzahl bzw. Erreichbarkeit der Ladestationen angeht. Für die Automobilfahrzeughersteller wäre es aber momentan noch zu teuer, nur auf Elektrofahrzeuge zu setzen. Ob das überhaupt so gewollt ist und wann Elektrofahrzeuge flächendeckend eingesetzt werden könnten, darüber hat sich Radio-KIT-Reporterin Jennifer Watzecher mit Dr. Patrick Jochem unterhalten. Dass aber die Hemmschwelle vor der Annahme der neuen Technik da ist, kann er nur bestätigen, denn...
Ja, das sind genau richtige Betrachtungen. Wir haben auch viele Nutzerakzeptanzanalysen gemacht mit vielen Elektrofahrzeugbesitzern und Nutzern. Da war genau diese Beobachtung, dass am Anfang viel Respekt davor war. Und sobald sie einmal im Elektrofahrzeug saßen, sind die meisten doch sehr, sehr positiv überrascht, weil man doch relativ wie ein normales Auto damit fahren kann. Eine schöne Agilität hat, gerade im langsamen Fahrbereich. Man kann sehr schön beschleunigen. Die einzige Gefahr, die immer noch bleibt, gerade für Leute, die öfter längere Strecken fahren, ist, dass man immer diese Angst der Reichweite hat. Heutzutage rechnen wir damit, dass ab 70 Kilometer Rest man die nächste Tankstelle anfördert oder ansteuert. Und jetzt ist in dem Fall ja so, dass die meisten Fahrzeuge ja nur 150 Kilometer Reichweite haben. Das heißt, ab der Hälfte wird man schon als konventioneller Fahrzeugbesitzer nervös, obwohl natürlich diese Anzeigen sehr, sehr zuverlässig sind bei den elektrischen Fahrzeugen. Das heißt, nach einem gewissen Gewöhnheitsprozess, in der Regel von 2-3 Wochen, kann man dann auch sich sehr schnell an diese kurzen Reichweiten gewöhnen.
Und was genau macht jetzt technisch gesehen das Auto noch so teuer?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich frage mich das insbesondere, das ist auch wieder der Vergleich, i3 versus Golf von VW. Die kosten beide genau gleich viel. Der i3 ist aber komplett aus Carbon-Karosserie gebaut, hat ein ganz neues Fahrzeugkonzept auch entwickelt, ist trotzdem gleich teuer. Deswegen vermute ich, dass hinter diesen Preisen auch immer viel Politik steht. Natürlich ist auch weiterhin die Batterie noch sehr teuer. Wir haben heute noch Batteriekosten von etwa 1.000 Euro pro Kilowattstunde. Wir gehen davon aus, dass diese Kosten sehr stark runtergehen. Da will ich auch noch mal ein kurzes Beispiel bringen, das mich dieses Jahr sehr positiv überrascht hat. Als ich vor 5 Jahren anfing mit Elektromobilität, hatten wir ein Projekt mit dem Smart ID. Der kostete damals 700 Euro netto Leasinggebühr pro Monat, also sehr viel für ein normales Fahrzeug. Dieses Jahr ist der Tesla S auf den Markt gekommen, der ja ein sehr, sehr schönes Fahrzeug ist, auch im Oberklassesegment. Und das kostet jetzt in Deutschland 700 Euro brutto. Da sieht man also die Entwicklung. Wir haben da einen sehr starken Preisverfall in der Vergangenheit beobachtet. Und ich bin optimistisch, dass der sich auch weiter fortsetzen wird.
Bis wann in etwa könnte man technisch so weit sein, dass tatsächlich jetzt Durchschnitt der Leute ein solches Fahrzeug nutzt? Oder ist das überhaupt nicht der Sinn davon?
Also ich glaube nicht wirklich dran, dass alle Fahrzeuge ersetzt werden durch Elektrofahrzeuge, muss ich gestehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein ganz großer Anteil elektrisch fahren kann, weil wir von den Kosten deutlich runtergehen. Das heißt, irgendwann wird es wirklich wirtschaftlich sinnvoll sein für, sagen wir mal, 30, 40, 50% sich ein Elektrofahrzeug zu kaufen, weil es günstiger ist. Von der Reichweite ist es eigentlich auf dem Papier auch kein Problem. Weit über 90% der Fahrten sind unter 100 Kilometer. Das heißt, da sieht man, dass man da ganz gut hinkommt. Natürlich will der heutige Autokäufer immer ein Fahrzeug für alles. Er kauft also ein Fahrzeug für die 1, 2, 3 Urlaubsfahrten im Jahr, die dann eben länger sind. Da muss eben noch ein kleines Umdenken stattfinden. Gerade in Karlsruhe mit dem guten Carsharing-System sehe ich gute Lösungen, die sich da anbieten könnten, dass man eben für die längeren Fahrten dann doch ein Carsharing-Auto nimmt. Ansonsten denke ich, so vielleicht bis 20, 30, 40, 10-20% Marktanteil elektrisch. Das heißt aber auch wirklich mit Steckerfahrzeuge. Was ganz von alleine kommen wird, ist ja die Mild Hybrids, die praktisch ohne Stecker in den Verbrennern verbaut werden. Das heißt, wenn man die noch mit berücksichtigt, dann kommen wir relativ schnell aber auch auf Marktpenetration von 100%. Das heißt also, für den restlichen 60% der Fahrzeuge habe ich dann Mild Hybrids. Kleine Elektromotoren unterstützen dann den Verbrennungsmotor, um eben Effizienz Potenziale zu nutzen.
Inwieweit unterscheidet sich denn zum Beispiel von den Ansprüchen her so ein Elektrofahrzeug von einem automatikgetriebenen Fahrzeug, wo man einfach nur auf den Schalter drücken muss und sagen muss, okay, fahr jetzt?
Nee, aber das ist eine gute Frage, weil letztendlich ist genau das eine schöne Vorübung, wenn ich eine Automatik, also ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe fahre vorher. Das ist genau das gleiche im Prinzip vom Betrieb des Fahrzeuges, wie ich es dann eben auch im Elektrofahrzeug habe. Ich habe also auch nur einen Schalthebel, wo ich dann eine Endstellung für Leerlauf habe, dann eben normalerweise ein P für Parken, ein R für Rückwärtsfahren und dann eben noch ein D für Drive. Das sind also die normalen Schaltgänge, die ich beim normalen Verbrenner habe mit Automatik. Und das ist genau das gleiche beim Elektrofahrzeug. Das heißt, da habe ich im Prinzip vom Anwender keine Umgewöhnung. Ich merke nur beim Fahrprozess selber, dass ich halt eben beim Anschalten überhaupt keine akustisches Signal habe. Es bleibt also erstmal ruhig, was ich persönlich sehr angenehm finde. Und dann kann man eben losfahren, indem man auf D schaltet. Man fährt dann eben los, indem man aufs Gaspedal drückt, ganz normal. Das ist ein sehr angenehmes Fahren. Was ich auch noch sehr angenehm finde, insbesondere beim E3 ist es schön umgesetzt, da ist das Gaspedal so eingestellt, dass wenn man den Fuß vom Gaspedal nimmt, dass dann schon ein gewisser Bremsvorgang durch den Motor stattfindet, so wie wenn man bergab im ersten Gang fährt. Das heißt, man kann eigentlich im normalen Stadtverkehr, solange man nicht stark bremsen muss, nur noch mit diesem einen Pedal fahren, weil man eben, indem man den Fuß vom Pedal nimmt, schon einen gewissen Bremsvorgang hat. Das ist auch ökologisch sehr korrekt, weil eben man durch die Rekuperation des Elektromotors direkt die Energie wieder zurückspeist in die Batterie und insofern auch viel Energie gerade im Stadtstoffverkehr sparen kann.
Ich habe mich ja gefragt, apropos also Umweltbewusstsein und Umweltschonung, was passiert denn eigentlich mit dem Elektroschrott, den man hat, wenn man das Auto im wahrsten Sinne des Wortes verschrotten muss?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also insbesondere gibt es viel Forschung für die Batterie, für den Akku. Da ist es natürlich schon schwierig, da sind schon viele verschiedene Stoffe drin, die eben dann auch getrennt werden müssen und aufbereitet werden müssen. Da die aber recht wertvoll sind, gibt es schon erste Probebetriebe, wo das gemacht wird, wo das recycelt wird. Und da muss ich sagen, bin ich relativ optimistisch, dass man von der Batterie selber relativ viel wieder recyceln kann. Und die sonstigen Stoffe, zum Beispiel beim Motor, sind aus der Umweltperspektive relativ problemlos. Also da sind keine giftigen Stoffe enthalten. Das ist eher ein Vorteil gegenüber dem Verbrenner, weil man dann eben weniger Öl- oder Benzin-verschmutzte Reststoffe hat, wo ja doch heutzutage relativ großer Aufwand teilweise auch betrieben wird, das wieder eben zu recyceln.
Das soll jetzt nicht so klischee-mäßig klingen, aber gibt es den typischen Elektrofahrzeugfahrer vom Typus her, also jemand, der besonders umweltbewusst ist, der nur Öko-Kleidung trägt, wie auch immer?
Also gibt es fast, bisher sind aber nicht nur die Birkenstockträger, wie man früher gesagt hat, sondern es sind eher die Innovatoren, also die eben auch die ersten waren, die ein Smartphone hatten, also die in der Regel höher gebildet sind, ein höheres Einkommen haben. Das sind auch jetzt in dem Fall die auch zuerst das Elektrofahrzeug kaufen. Der Umweltgedanke ist aber da natürlich auch zu sehen. Also das sind dann doch auch von dieser Klasse Leute, die dann in der Regel sich Gedanken über die Umwelt machen.
Radio KIT. Immer aktuell informiert über Forschung und Studium am KIT. Auch im Internet auf radio.kit.edu.
Das war eine kleine Tagmusik aus Die Vögel für Gitarre und Streicher. Es spielten das Sächsische Streichquartett und Michael Tröster an der Gitarre. Ihr hört Radio KIT auf der 104.8. Stellt euch vor, es ist früh am Morgen. Ihr seid zu spät, denn der Wecker hat gerade seinen Geist aufgegeben. Frühstück muss auch ausfallen, denn aus dem Toaster steigt nur schwarzer Rauch und dann streikt auch noch die alte Rostlaube vor der Tür. Und das ausgerechnet heute, wo ihr zu einem wichtigen Termin müsst. Wäre es da nicht praktisch, wenn der Wecker, der Toaster und das Auto euch hätten vorwarnen können oder besser noch, immer gleich selbst zum Telefon greifen würden, um den Mechaniker anzurufen? Eine schräge Vorstellung? Zugegeben, das mit dem Griff zum Telefon ist vielleicht etwas übertrieben, aber ansonsten könnte diese Zukunftsvision tatsächlich irgendwann real werden. In modernen Fabriken arbeitet man bereits daran, die Wartung von Maschinen so unkompliziert wie möglich zu machen. Dabei könnte in Zukunft auch eine Softwareentwicklung am Institut für Telematik des Karlsruher Instituts für Technologie helfen. Das Bedienkonzept von KIT-Wissenschaftler Matthias Berning soll Technikern in Zukunft den Zugriff und die Analyse von Daten erleichtern.
Eine moderne Fabrik macht nicht nur nach außen oft jede Menge Lärm, sie verrät auch sehr viel über ihr Innenleben. Während Ärzte das Befinden ihrer Patienten mit einem Stethoskop abhören, kontrollieren Wartungstechniker den Zustand der Maschinen mit Hilfe drahtloser Sensoren. Diese liefern jede Menge Daten, wie zum Beispiel über Temperatur, Drehzahl oder Vibration. Anhand dieser Daten kann der Techniker nun Rückschlüsse ziehen. Zum Beispiel, ob vielleicht ein Zahnrad gebrochen oder das Rohr einer Pumpe verstopft ist. Mittlerweile haben Maschinen immer mehr Sensoren und produzieren damit auch immer mehr Daten. Diese Informationsflut ist für den Techniker erstmal ziemlich groß und unübersichtlich, erklärt KIT-Wissenschaftler Matthias Berning.
Wenn er dort mit sehr vielen Datenquellen arbeiten muss, dann gibt es das sogenannte Zuordnungsproblem. Das heißt, er hat eine grafische Darstellung von den Daten und er möchte jetzt zuordnen, welche von diesen Darstellungen zu welchem Messpunkt an der Maschine oder zu welchem Teil an der Maschine gehören. Und wenn jetzt der Techniker kommt und vor Ort ist, dann muss er trotzdem noch analysieren, was ist passiert, was ist unter Umständen die Fehlerursache. Und aktuell ist es so, dass er die Daten aufzeichnen würde vielleicht noch zusätzliche Messungen anstellen und müsste dann die Daten wieder mit zurücknehmen und an seinem Arbeitsplatz auswerten.
Um den Technikern den Datenzugriff zu erleichtern, entwickelt Matthias Berning gerade ein benutzerfreundliches Bedienkonzept. Es entsteht im Zuge seiner Doktorarbeit am Lehrstuhl für Persuasive Computing Systems von Professor Michael Beigel. Industriepartner des Projekts ist das ABB-Forschungszentrum. Matthias Berning, Diplom-Elektrotechniker mit dem Schwerpunkt Informationstechnik, nutzt bei seinem Bedienkonzept die Möglichkeiten der erweiterten Realität, der sogenannten Augmented Reality.
Ich habe die Realität, die ich darstellen kann, auf meinem Computer, Mobiltelefon, Tablet. Und auf diese Realität kann ich Informationen einblenden, digitale Informationen, die meine Realität anreichern sozusagen. Mittlerweile ist es so, dass eigentlich jeder, der ein Smartphone besitzt, auch ein Gerät in der Tasche hat, mit dem er eben Augmented Reality darstellen kann. Was jetzt dazu führt, dass es immer mehr Anwendungen gibt, wo es ausprobiert wird. Das eine ist klassische Navigation, das heißt, ich möchte herausfinden, was ist um mich herum. Kann mir dann anzeigen lassen, okay, hier ist das Karlsruher Schloss in der Richtung und kann mir dann zusätzliche Informationen dazu einblenden lassen. Und andere Anwendungen sind auch in der Medizin, wo man sich überlegt, kann ich einem Chirurgen vielleicht die Informationen, die er vorher alle gesammelt hat, Röntgenbilder, CT-Aufnahmen und so weiter, kann ich ihm die vielleicht während der Operation in der Realität so darstellen, dass er zusätzliche Informationen dazu kriegt und eben dieses Zuordnungsproblem reduziert wird, dass er eben direkt sehen kann, wo sind welche Aufnahmen entstanden, wie sieht es quasi dort aus.
Diese Möglichkeiten ergeben sich auch für das Innenleben von Maschinen. Der Techniker hält einfach sein Tablet vor sich. Durch die eingebaute Kamera erhält er ein Videobild der Maschine. Und an die Position der Sensoren werden nun die virtuellen Informationen eingeblendet.
Also von der Darstellung her ist es quasi, als würde ich durch das Tablet durchgucken und könnte direkt sehen, was dahinter passiert. Und wir nehmen dieses reale Videobild und versuchen dort zu erkennen, wo die einzelnen Sensoren sich befinden. Und an diese Positionen können wir dann die virtuellen Informationen einblenden, das heißt die visualisierten Daten, die wir haben. Das heißt, wir können uns zum Beispiel vorstellen, dass dort vielleicht ein Teil, von dem wir kritische Werte haben, rot eingefärbt wird. Oder wir könnten uns vorstellen, dass wir vielleicht eher am Verlauf der Daten interessiert sind. Das heißt, wir können einen kleinen Graphen dort einblenden, wo die Daten aufgenommen werden, wo wir zum Beispiel jetzt sehen können, dass die Temperatur unter Umständen stark abfällt.
Damit die Kamera erkennen kann, wo sich die Sensoren befinden, werden feste bekannte Muster an Maschine und Sensoren angebracht. So können sich die eingeblendeten Informationen auch beim Kameraschwenk auf dem Computer mitbewegen. Die Frage, die Matthias Berning nun vor allem beschäftigt, ist, wie sich diese Informationen möglichst übersichtlich darstellen lassen.
In einem vergangenen Projekt haben wir einen Ansatz verfolgt, wo wir versucht haben, automatisch herauszufinden, an welchen Informationen der Techniker jetzt zum Beispiel interessiert ist. Das heißt, dort hatten wir eine Datenbank, wo wir dann versucht haben, herauszufinden, okay, er hat jetzt diesen Wartungsfall oder er interessiert sich jetzt genau für diesen Teil der Maschine und versucht alles andere auszublenden. gleichzeitig aber noch zum Beispiel Dokumentationen und so weiter abrufbereit zu machen, sodass er dort direkt darauf zugreifen kann. Ein anderer Ansatz ist, dass wir versuchen, verschiedene Methoden zu entwickeln, um es dem Techniker zu erlauben, möglichst schnell einfach sich eine Übersicht zu verschaffen. Das heißt, wir haben zum einen die Möglichkeit, die Informationen zu aggregieren. Das heißt, wir kombinieren mehrere Sensorwerte, die wir sehen. Wenn wir jetzt überlegen, wir haben irgendwie eine Rohrleitung oder was in Richtung, da haben wir 3 Temperatursensoren drauf, dann können wir natürlich auch einfach, anstatt jeden Wert einzeln anzuzeigen, versuchen, die Gesamttemperatur oder den Verlauf der Temperatur über diese Leitung zu berechnen. Und wenn der Techniker dann an mehr Details interessiert ist, kann er sich dort in einer zusätzlichen Ansicht einen besseren Überblick nochmal verschaffen. Ein anderer Ansatz ist, dass wir an der Art und Weise, wie wir die Informationen darstellen, beziehungsweise wie der Techniker mit der Information interagieren kann, dass wir uns dort nochmal das genauer anschauen und verschiedene Techniken ausprobieren, sodass der Techniker einfach in die Lage versetzt ist, möglichst schnell die Ansicht einzustellen, die für ihn am sinnvollsten ist.
Matthias Bernings Forschungsprojekt ist ein weiterer Baustein hin zur intelligenten Fabrik. Wie genau diese Zukunft aussehen könnte, dazu gibt der KIT-Wissenschaftler einen Ausblick.
Wenn wir hingehen zu der Idee, dass wir intelligente Maschinen haben, dann gehen wir davon aus, dass die Maschinen miteinander kommunizieren können und auch wirklich Entscheidungen treffen können. Das heißt, ich habe unter Umständen einen Produktionsprozess, wo etwas produziert wird und jetzt stellt die eine Maschine fest, dass sich irgendwie Abnutzungserscheinungen hat und irgendeine Toleranz nicht mehr eingehalten werden kann. Und eventuell kann ich dann dort dafür sorgen, dass die nachfolgenden Maschinen unter Umständen diesen Fehler korrigieren können oder ich wesentlich schneller eben korrigierende Maßnahmen einleiten kann. Das heißt, die Maschine ruft selber ihren Techniker, dass er vorbeikommt, um mal wieder eine Einstellung vorzunehmen.
Das war ein Beitrag von meiner Kollegin Katrin Kreusel. Alle Beiträge und natürlich auch die gesamte Sendung könnt ihr nochmal nachhören auf unserer Internetseite radio.kit.edu.
The home of sweet romance.
Fine. Jamie Callum mit These Are the Days bei Radio KIT Wissen. Am 31. Oktober ist Halloween und damit Zeit, sich mal wieder richtig schön zu gruseln. Sei es im Fernsehen oder mit einem richtig guten Buch. Ein Klassiker ist zum Beispiel Frankenstein, in dem Viktor Frankenstein ein künstliches Geschöpf erschafft. In der Nähe von Karlsruhe gibt es sogar etwas, das an die Figur Frankenstein und seine Autorin Mary Shelley erinnert. Im Mühltal in der Nähe von Darmstadt befindet sich hoch oben auf dem Berg die Burg Frankenstein. Auch Mary Shelley selbst soll 2-mal hier gewesen sein. Was sie auf die Burg Frankenstein geführt hat und was die Figur mit der Burg zu tun hat, das hat Burgschreiber und Journalist Walter Scheele Radio-KIT-Reporterin Jennifer Watzecher erzählt.
Walter Scheele ist ein lebendes Geschichtsbuch, aber so eins, bei dem es nicht langweilig wird, ihm zuzuhören. Denn Scheele erzählt Details, die nicht jeder kennt. Da ist die Geschichte des Burgfräuleins Annemarie. Die verdreht schon im Mittelalter allen Burgherren den Kopf, wenn sie da anmutig im wehenden Gewand durch das Burgverlies regelrecht zu schweben scheint. Was immer auch Scheele erzählt, er tut es mit Begeisterung. Seine Augen leuchten, seine Stimme wird tief und leidenschaftlich. Seit 30 Jahren ist er Burgschreiber und entdeckt trotzdem immer wieder Neues über die Burg. Eine Reihe an Büchern hat er deshalb schon über sie geschrieben. An einem weiteren arbeitet er momentan. Aber Scheele ist nicht nur Burgschreiber, er ist auch Journalist, schreibt unter anderem für die Frankfurter Neue Presse. Er hat ein journalistisches Gespür und er schafft es dadurch, die vielen Informationen trotzdem gut rüberzubringen. Dann erzählt er zum Beispiel Ortsfremden, dass man von der Burghöhe aus gut Darmstadt, Frankfurt und Mainz überblicken kann. Wie er Burgschreiber wurde, ist allerdings eher dem Zufall geschuldet.
Burgschreiber auf der Burg Frankenstein bin ich geworden, weil das Land Hessen für die Vertretung der bewirtschafteten Burgen und Schlösser einmal einen Sprecher brauchte, der auf Eventmessen und dergleichen über die Burgen und Schlösser sprechen konnte. Und da man wusste, ich bin Redakteur und ich interessiere mich für die Geschichte des Frankenstein, hat man gedacht, ich könnte das auch für die anderen machen. Aber man hat mir auch gleich mitgeteilt, dass ich damit nicht alimentiert sei. Auf Deutsch, ich kriege da kein Geld für.
Die Burg liegt auf der Anhöhe Eberstadts. Am Tag des Gesprächs mit Walter Scheele scheint sogar die Sonne. Die Burg, aber auch der Berg, auf dem sie gebaut ist, heißen beide Frankenstein. Die Frankensteins waren ein Rittergeschlecht. 1231 kamen sie auf die Burg. Heute spielen sie allerdings keine Rolle mehr. Scheele erwähnt die Familie deshalb im Gespräch nur am Rande. Den aktuellen Burgherrn kann er sowieso nicht leiden. Heute wohnen und arbeiten die Mitarbeiter des Gastronomiebetriebs auf der Burg. Das Rittergeschlecht ist laut Scheele und den Büchern auch nicht mehr so wichtig. Von den realen Personen hin zu den fiktiven. Manchmal ist es so, dass literarische Figuren Vorbilder aus dem echten Leben haben. Der Name einer Figur gleicht einer Person, die tatsächlich gelebt hat beispielsweise. Dieses Prinzip kann man allerdings auf das Buch von Mary Shelley nicht eins zu eins übertragen.
Die Burg hat höchstens mit Mary Shelley zu tun, dass sie zweimal hier gewesen ist. Einmal auf der Heimreise von ihrer Reise 1814 an Genfer See, als man dort umgekehrt ist und auf dem Rhein zurückgefahren ist. Da ist sie hier vorbeigekommen und hat wohl auch die Burg besucht. Und das zweite Mal, nachdem sie ihren Roman geschrieben hat, denn da schreibt sie in ihren Tagebüchern, die im Privatbesitz einer Bankiersfamilie in Genf sind, da schrieb sie, dass der Blick vom Frankenstein auf den Donnersberg bei weitem nicht so imponierend sei wie von der Villa Diodati auf dem Mont Blanc.
Frankenstein ist nicht nur der Name der Burg Frankenstein. Mit dem Namen Frankenstein verbinden wir alle heute eine literarische Gestalt. Frankenstein, den Wissenschaftler, der ein Monster erschafft. Der Roman, um den es geht, heißt ebenfalls so, Frankenstein, und die englische Schriftstellerin Mary Shelley hat ihn weltberühmt gemacht. Der Viktor Frankenstein aus ihrem Roman hat das Ziel, einen künstlichen Menschen zu erschaffen. Seitdem ein Topos in der Literatur und im Film. Der echte Wissenschaftler soll laut des Burgführers den Namen Johann Konrad Dippel von Frankenstein gehabt haben. 1673 wurde dieser auf der Burg geboren. Scheele erzählt, dass er Alchemie, Anatomie und Theologie in Gießen studiert habe. Dabei wählte er ungewöhnliche Orte für seine Experimente.
Als er dann wegen seiner theologischen Ansichten aus Gießen aus der Universität regelrecht herausgeprügelt wurde, kam er zurück auf die Burg seiner Väter, die inzwischen den Landgrafen von Hessen gehörte, und hat hier in einem von denen eigens eingerichteten Laboratorium Gold machen sollen. Und von seinem Hobby konnte er auch nicht lassen und hat demzufolge hier auf dem Friedhof zu Niederberbach Leichen geklaut, hat die bei Nacht und Nebel auf die Burg geschleppt und hier obduziert und Versuche gemacht. Außerdem hat er den Jungfrauen von Niederberbach, die es damals offensichtlich da noch gab, Blut abgezapft und hat damit Experimente gemacht. Das war damals die Zeit, als die Bluttransfusionen aufkamen.
Die Frankenstein-Geschichte ist ein Beispiel für die sogenannten verkannten Seelen in einer Gesellschaft, sagt Scheele und betont dabei, dass die Autorin der Geschichte, Mary Shelley, sehr belesen und gebildet gewesen war. Deshalb auch ihr hohes Einfühlungsvermögen und ihre psychologische Tiefe, die damals so der Wissenschaft noch nicht bekannt gewesen waren. Scheele nimmt das zum Anlass, die Menschen bei seinen Burgführungen regelrecht in eine andere Epoche zu entführen.
Ich möchte nur einfach die Geschichte der Burg festhalten und die Menschen darauf aufmerksam machen, wie spannend Geschichte sein kann. Und wenn ich sonntags auf der Burg Führungen mache, möchte ich den Leuten eigentlich nur klar machen, dass das nicht nur verknöchert und verkniffen und an Jahreszahlen entlang sein kann, sondern dass man an Geschichten und Geschichtchen entlang auch Literatur deutlich machen kann.
Das war ein Beitrag von meiner Kollegin Jennifer Watzecher. Und damit war's das für heute mit Radio KIT Wissen. Ich entlasse euch jetzt in die letzten Halloween-Vorbereitungen. Und zwar mit einem meiner Lieblingsfilme, und zwar die Rocky Horror Picture Show. Daraus hören wir jetzt den Timebot, also alle kräftig mittanzen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.